Herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, heute mit einer Spezialausgabe zum Mariathon, dem Spendenmarathon der Nächstenliebe hier auf Radio Horeb. Und deshalb hören Sie heute um diese Sendezeit nicht wie gewohnt Volker Niggewöhner von Kirche in Not, sondern mich, Ralf Oppmann. Ich darf Sie recht herzlich an diesem Sonntagmorgen begrüßen. Aber diese Sendung geht natürlich nicht ganz ohne Beteiligung des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not. Und so freut es mich sehr, dass ich hier in Balderschwang den Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, Florian Ripka, recht herzlich begrüßen darf. Schön, dass Sie anlässlich des Mariathons von München hierher nach Balderschwang gekommen sind.
Ja, schön, dass ich hier sein kann. Guten Morgen.
Der Mariathon geht heute am dritten Tag sozusagen in den Endspurt auf die Zielgerade. Und zurzeit sammeln wir für neue Sendefrequenzen und zwei neue Sendestudios in Nigeria. Wenn Sie jetzt sagen, hoppla, für ein Sendestudio in Nigeria haben wir doch schon vor 2 Jahren gesammelt, dann haben Sie recht. Aber in einem Land, das über 2,5-mal so groß wie Deutschland ist, fast 4-mal so viele Einwohner hat, die sich aus 214 verschiedenen Ethnien zusammensetzen, die insgesamt 514 Sprachen und Dialekte sprechen, wovon neben Englisch es noch 3 weitere Amtssprachen gibt, kann man sich vorstellen, dass ein Sendestudio nicht ganz ausreicht, um dieses Land mit der frohen, der besten Botschaft der Welt zu versorgen. Und in dieser Sendung wollen wir Ihnen das Land, seine Bewohner und den gelebten Glauben in Nigeria näher vorstellen. Herr Ripka, auch Kirche in Not engagiert sich ja in Nigeria, daher kennen Sie das Land. Es ist ja eines der erdölreichsten Länder der Welt und die größte Volkswirtschaft in Afrika. Und trotzdem herrscht in großen Teilen der Bevölkerung eine enorme Armut. Wie kommt das?
Ja, Sie haben es ja schon angesprochen. Das Land Nigeria ist erstens riesig und zweitens alles andere als homogen. Bis in die 90er Jahre hinein waren dort Militärdiktaturen an der Herrschaft und seit 30 Jahren gibt es da eine Demokratie nach US-amerikanischem Vorbild. Es gibt eigentlich 4 verschiedene Rechtssysteme, die mehr oder weniger zueinander passen. Das alles führt jetzt nicht dazu, dass ein System da wäre, das diese ganzen Schätze, die in dem Land vorhanden sind, verteilen würde. Im Gegenteil, vieles von dem mächtigen Reichtum dieses Landes kommt nicht an bei den Leuten. Jetzt vor kurzem in der Osterzeit haben viele Priester, haben viele Bischöfe, aber auch viele Imame eben die großen Ungerechtigkeiten in diesem Land angeprangert. Ein evangelikaler Pastor sagte zum Beispiel, er mache sich große Sorgen um das Land, weil 80% des im Land geförderten Öls gestohlen werden und bis zu 90% des Einkommens des Landes verwendet wird, um Zinsen auf die Staatsschulden zu zahlen. Also das zeigt schon eine extreme Misswirtschaft. Und das große Problem in Nigeria ist auch, so sagen viele Bischöfe auch, eben auch die Führung des Landes. Der Präsident Buhari wird schon massiv kritisiert von den Menschen, dass er zu wenig für sie tut, dass er Korruption nicht im Ansatz bekämpft. Und Korruption ist eigentlich das große Problem. Und dann sehen wir, wie in ganz Afrika, dass sich viele Ressourcen auch aufgekauft werden aus dem Ausland. Also da zum Beispiel China in allen, das zieht sich durch sehr viele arme Länder in Afrika. China ist ein Land, das sehr viele Ressourcen aufkauft. Sie fördert, die Menschen in dem Land haben gar nichts davon. Es gibt auch noch andere Länder, die das machen, aber bei China ist diese Vorgehensweise sehr, sehr sichtbar.
Und wie geht jetzt die Bevölkerung mit diesem Zustand um? Gibt es da nicht Proteste, um gegen diese Zustände vorzugehen?
Also die Bevölkerung, man kann sich jetzt auch die Informationsverteilung nicht so vorstellen wie bei uns in Deutschland, dass das dann sofort berichtet werden würde. Es gibt ja auch nicht so viele Medien, die das dann berichten könnten. Es ist auch nicht so die Pressefreiheit in diesem Land so groß, dass man ungestraft diese Missstände anprangern könnte. Deswegen ist ja auch gerade ein Radio auch aus ganz weltlicher Sicht ganz wichtig, um eben so etwas zu leisten. Aber es gibt doch auch Proteste, gerade in den großen Städten, die auch immer wieder niedergeschlagen werden. Und diejenigen, die halt auch sehr viel kritisieren, ich habe es schon erwähnt, sind gerade die Geistlichen. Sie haben ja auch Kardinal Onayekan zu Gast. Auch er erhebt immer wieder seine Stimme gegen das Regime, damit mehr getan wird, damit mehr den Menschen mehr geholfen wird, dass dieser Reichtum mehr verteilt wird, weil Die Geistlichen, die nehmen da kein Blatt vom Mund. Die sagen, das Land steht kurz vor dem Kollaps. Viele fragen sich, ob das Jahr 2023, wann wieder gewählt wird, überhaupt noch irgendwie erreichbar ist. Und wenn es so weitergehen sollte wie jetzt, ja, dann machen da viele schon den Deckel drauf. Und dann, also es ist ein Widerstand im Volk da, vor allem halt auch, weil die Regierung auch gar nicht imstande ist, Gerechtigkeit herzustellen. Und das ist ein ganz großes Problem. Sehr viele sehen ja sehr düster in die Zukunft, aber auch ein bisschen hoffnungsvoll auf die Wahlen 2023.
Sie sehen, liebe Hörer, wie wichtig es ist, dass es dort auch eine Stimme der Wahrheit, eine Stimme der Freude gibt, die beste Botschaft der Welt verkündet. Und da können Sie mithelfen bei unserem Spendenmarathon der Nächstenliebe, wo wir für neue Radiofrequenzen und zwei Sendestudios in Nigeria sammeln. Die Spendenhotline ist die 08328 921 180. Wir haben 17 Mitarbeiter, die auf ihre Anrufe warten. 13 Leitungen sind frei. Ich würde zwar gerne sagen, dass alle weiter bei uns zuhören, aber rufen Sie an. Jetzt ist die Gelegenheit günstig. 08328 921 180. Herr Ripka, in Nigeria bekennt sich ja ungefähr die Hälfte der Bevölkerung zum christlichen Glauben, die andere Hälfte überwiegend zum Islam, mit Ausnahme einer geringen Gruppe, die sich noch zu Naturreligionen bekennt. Wie ist das interreligiöse Verhältnis denn in Nigeria? Sie haben eben schon gesagt, dass eigentlich alle religiösen Gruppen auch die Missstände anprangern.
Also es ist, wie an so vielen Orten, es ist ein angespanntes Verhältnis. Wenn man sich, ich habe das ja eingangs erwähnt, es gibt da vier Rechtsgrundlagen, auf denen gearbeitet wird. Und eines davon ist eben auch die Scharia. Eigentlich ist ja Nigeria von der Verfassung her ein Staat, der Religionsfreiheit gewährt. Aber manche Staaten haben eben doch die Scharia eingeführt. Das hat die Muslime sehr gefreut. Die Christen waren entsetzt. Und wenn man sich das auf einer Karte anschaut, dann erkennt man sehr deutlich, dass es der Norden ist, der stark muslimisch geprägt ist, und der Süden, der eher christlich geprägt ist. Jetzt ist es so, wir erleben auf der ganzen Welt, auch in Nigeria, Terror. Ganz berühmt ist ja die Terrorsekte Boko Haram, die im Nordosten des Landes wütet, in der Diözese Maiduguri. Bischof Oliver Dashedeme war vor einiger Zeit auch mal zu Besuch bei uns und hat das erzählt. Jetzt von einer Christenverfolgung im ganzen Land zu sprechen, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Es gibt allerdings Regionen, eben der besagte Nordosten, da ist es definitiv so. Es gibt auch unterschiedliche Aussagen der Bischöfe, der Kardinäle, ob das so ist. Manche erkennen ein Muster der Christenverfolgung, weil gezielt Kirchen oder kirchliche Einrichtungen, Krankenhäuser und so weiter angegriffen werden. Andere sagen, nein, das sind Extremisten, die in bestehende Konflikte hineingehen, um die Bevölkerung zu spalten, um vielleicht so etwas wie einen islamischen Staat zu gründen, aber da wird die Religion missbraucht. Gut, was findet tatsächlich statt? Tatsächlich findet schon statt, dass gerade im Nordosten Boko Haram stark wütet, Frauen entführt. Kirche Not hat da vor kurzem eine Studie herausgegeben über die Zwangsverheiratung und Zwangskonversion von Frauen. Es ist ja ein perfider Mechanismus, um das Christentum am Fortbestand zu hindern. Man muss sich vorstellen, wenn Frauen entführt werden, zum Islam konvertiert werden, dann gehören sie und ihre Kinder auf ewig dem Islam an. Also das heißt, da wird eine religiöse Gruppe am Fortbestand gehindert, und das erfüllt auch den Tatbestand eines Völkermordes. Also das ist schon ziemlich heftig, und das ist eben unter Boko Haram ist das öfter schon vorgekommen. Also, und die gehen da auch mit äußerster Brutalität vor. Da werden Dörfer überfallen, da werden die jungen Männer erschossen, die Frauen und Kinder werden mitgenommen auf brutale Märsche quer durch den Busch. Es gibt da erschütternde Beispiele. Die Kirche nimmt sich dieser Menschen an, hat als Gegenreaktion, hat die Kirche Trauma-Heilungszentren aufgebaut. Und ja, es wird schon auch versucht, ein interreligiöser Dialog zu etablieren, denn es baut ja vieles auf Vorurteilen, auf Aufhetzen, auf gegenseitigen Nichtverstehen auf. Und wenn die Kirche da versucht, die Menschen auch mit den die Christen, auch mit den Muslimen in den Dialog zu bringen, es gibt viele Bischöfe, Priester, die mit Imamen wiederum in den Dialog treten, dann ist das eigentlich eine sehr, sehr gute Waffe. Also das Ganze in Nigeria ist sehr fragil. Die Menschen können leicht gegeneinander aufgehetzt werden. Und wenn dann Terrorgruppen ins Spiel kommen, wie der afrikanische Zweig des Islamischen Staates oder eben Boko Haram, dann wird es sehr schnell sehr kritisch für die Christen.
Sie haben eben schon Bischof Dashe Dome angesprochen. Er war ja bei Ihnen letztens zu Gast, wie Sie gesagt haben. Hören wir doch mal, was er da gesagt hat.
Well, to start with,
nun, zunächst einmal sagt man ja, Erfahrung ist der beste Lehrmeister. Das, was man selbst erlebt hat, möchte man gerne mit anderen teilen. Schon als Kind habe ich die Kraft der Gottesmutter Maria in meinem eigenen Leben erfahren, in meiner christlichen, in meiner katholischen Erziehung. Bis heute verehre ich Maria, unsere Mutter, sehr. Ich kann Ihnen sagen, ich wäre jetzt nicht hier und ich wäre auch kein Bischof, wenn nicht die Gottesmutter Maria gewesen wäre. Maria hat für mich so viel getan. Sie tut es noch immer und sie wird es auch in Zukunft tun. Wie könnte ich diese Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, nicht mit anderen Menschen teilen? In unserer Diözese gibt es sehr viele Formen der Verehrung der Gottesmutter. Jedes Jahr weihen wir unsere Diözese dem unbefleckten Herzen Mariens. Wir haben die Rosenkranzprozession bei uns eingeführt. Das ist eine ganz besonders kraftvolle Form des Rosenkranzgebetes. Es war die Rosenkranzprozession, die in den 1960er Jahren in Brasilien die drohende Einführung des Kommunismus verhindert hat. Damals hatte Kardinal de Barros Câmara alle Katholiken in Brasilien aufgerufen, die Rosenkranzprozession zu beten. All das führte schließlich dazu, dass der neu gewählte Präsident Brasiliens am Ende das Land verließ. Niemand hatte ihn gedrängt oder gezwungen. Es war Maria, die ihn aus dem Land verjagte. Das Gleiche machen wir nun auch in unserem Bistum. Wir beten die Rosenkranzprozession in den Familien, in unseren Kirchen und in den Diözesen. Auch in meinem Haus, im Bischofshaus, beten wir jeden Abend die Rosenkranzprozession. Boko Haram ist dämonisch. Aber schon im Buch Genesis heißt es, die Frau wird den Kopf der Schlange zertreten. Genau das wird auch in unserer heutigen Zeit passieren. Wir haben heute viele Dämonen in den verschiedenen Teilen der Welt. Hier bei Ihnen ist es der Dämon des Säkularismus. Die Gottesmutter Maria, unsere Mutter, ist die Lösung für diese Dämonen. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Mutter Maria Boko Haram zerschmettern wird. Darüber gibt es keinen Zweifel. Durch unsere Gebete, die wir da bringen, wird genau das passieren. Im Mai dieses Jahres werden wir unsere Diözese dem makellosen Herzen der Jungfrau Maria weihen. Wenn ich zurück sein werde von dieser Reise, dann werden wir das vorbereiten. Einige andere Bischöfe werden mir bei dieser Weihe assistieren. Sie aber, meine Brüder und Schwestern hier im Westen, möchte ich ermutigen. Beten wir unseren Rosenkranz. Beten wir ihn ernsthaft und mit Leidenschaft. Dann werden Wunder geschehen in der ganzen Welt. Zur Ehre der Gottesmutter Maria und unseres Herrn Jesus Christus.
Das war Bischof Dashe Dome aus Nigeria. Und Sie sehen, wie wichtig es ist, die beste Nachricht der Welt zu verbreiten in Nigeria und wie auch das Gebet des Rosenkranzes dort als friedliche Waffe gegen den Islamismus eingesetzt werden kann. Zu Gast hier bei Weltkirche aktuell bei Radio Horeb ist der Geschäftsführer des päpstlichen Kirchwerks Kirche in Not, Florian Ripka. Mit ihm sprechen wir über Nigeria. Herr Ripka, die Regierung ist ja auch überwiegend muslimisch besetzt. Gibt es da Repressalien gegen Christen auch von oberster Ebene?
Also direkt Repressalien ist schwierig zu beobachten, aber was natürlich schon der Fall ist, es ist die Aufarbeitung von Fällen, wenn Christen zu Schaden kommen, wenn es darum geht, dass Eigentum oder Leben geschützt wird, dass Strafverfolgung stattfindet, das findet oft sehr schleppend statt. Also man muss auch wissen, dass Präsident Buhari wohl auch dem Volksstamm der Fulani angehört. Die Fulani, das ist ja neben Boko Haram, ist das der zweite große Konflikt, die zweite große Gefahr in dem Lande. Das sind halb nomadisch lebende Muslime, überwiegend Muslime, die traditionell traditionell ihre Viehherden auf unterschiedliche Weidegründe treiben müssen, um zu überleben. Der Klimawandel hat seins dazu beigetragen, dass im Norden des Landes viele Landstriche versteppt wurden und jetzt das Vieh auf andere Plätze getrieben werden musste. Und das sind eben oft die Felder von Bauern, die überwiegend wieder christlich sind. Und dieser Konflikt ist eigentlich uralt, es ist nichts Neues, aber neu ist eben, dass diese Fulani-Hirten mit modernen Waffen ausgestattet wurden und dass auch das System dahinter steckt und dass die auch ideologisiert wurden. Bei diesen ist es auffällig, dass die geistlichen Führer dieser bei Boko Haram, aber auch bei denen, die Fulani-Hirten aufheizen, dass der überwiegende Teil gar nicht aus Nigeria kommt. Also das sind vielleicht 2-3% Angaben zu folgen, die uns da vorliegen. Also das heißt, über 90% der geistlichen Führer, also diejenigen, die Fulani-Hirten da und auch den Rest eigentlich der Menschen, die aufgeheizt werden oder aufgepeitscht werden, die das eben so tun, dass die kommen aus dem Ausland, die kommen aus dem saudi-arabischen Raum und da sieht man schon, dass eigentlich, das ist ja diese perfide Strategie der Islamisten, dass bestehende Konflikte benutzt werden, um das nur aufzuheizen. Ja, und jetzt, das wäre jetzt die Aufgabe eines Staates, um auf Ihre Frage zurückzukommen, das zu unterbinden. Aber das findet eben nicht statt und das werfen auch wieder sehr viele Bischöfe den Mitgliedern der Regierung vor, dass sie da blind sind auf diesem Auge, dass sie da die Täter davonkommen lassen, dass sie Prozesse verschleppen, dass sie auf der anderen Seite oft dann den Bauern nicht recht geben. Und dieses Chaos führt halt eben dazu, dass auch dann auf der anderen Seite wieder zu Waffen gegriffen wird. Und so ist dieser Konflikt immer schlimmer. Und die einzigen, die da immer was dagegen sagen, auch spirituell, ist eben die Kirche, die dann sagt, es ist eben nicht Auge um Auge, sondern wenn ihr anfangt zu beten, den Schutz der Mutter Gottes, wie Bischof Oliver gesagt hat, einzuholen, dann seid ihr auch in der Lage, auch in den Dialog zu gehen und zu sprechen. Denn auf dieser Ebene ist, glaube ich, schon ein Austausch möglich, aber auf der Makroebene, da auf der Regierungsebene, scheint sehr vieles verloren zu sein.
Was bedeutet das jetzt für die Arbeit Ihres Hilfswerks?
Ja, also es ist wie in vielen Staaten, dort wo der Staat, wo die Regierung versagt, springt die Kirche ein. Das ist ein System, das haben wir in Afrika, das stellen wir aber auch im Nahen Osten fest, das stellen wir in Indien fest. Also dort, wo den Menschen nicht vom Staat geholfen wird, ist die Kirche immer da. Auch wenn andere Hilfswerke schon lange weg sind, weil es zu gefährlich wird, die Kirche bleibt da. Also das ist ein ganz aktuelles Beispiel. Jetzt Ukraine-Krieg zum Beispiel. Der Bischof von Charkiw hat gesagt, solange noch Gläubige in dieser Stadt sind, werde ich auch bleiben. Genau das Gleiche, Boko Haram, Maiduguri. Wenn Bischof Oliver hat uns auch gegenüber einmal gesagt, wenn die meinen, dass die durch diese Gewaltaktionen unseren Glauben vernichten können, haben sie sich sehr getäuscht, weil der Glaube, der wird weiterhin bestehen und der Glaube wird wachsen. Und die Aufgabe von Kirche in Not ist es eben, die Kirche da überall dazu zu befähigen, das zu tun. Wir haben sehr, sehr großzügige Wohltäter und Spender, die, und es freut mich immer sehr, und es passt auch sehr gut zu Radio Horeb, wenn erkannt wird, dass die pastorale Hilfe, also die Hilfe für die Seelsorge, dass die jetzt nicht irgendwie Hilfe zweiter Klasse ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja oft, dass hier im Westen dieses Verständnis, man muss den armen Ländern Geld geben und dann können die sich Straßen bauen und dann ist alles in Ordnung. Das ist totaler Quatsch und das ist auch ein bisschen eine Erhöhung, die wir da machen gegenüber den Ländern in Afrika. Auch dieses Hilfe zur Selbsthilfe, das finde ich auch irgendwie, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ist aber schon ein Ticken besser. Ich denke, die Menschen da unten wissen ganz genau, was zu tun ist. Die Bischöfe wissen es ganz genau und im Endeffekt ist es ja klar, es geht darum, die frohe Botschaft zu verkünden und die Früchte daraus lösen diese Konflikte dann oder haben das Potenzial dazu. Wenn aber kein Geld da ist, um zum Beispiel Radiostationen aufzubauen, die bis in den entferntesten Winkel des Busches die frohe Botschaft, aber auch weitere Informationen weiterzutreiben, dann gelingt das nicht so gut. Und das ist die Aufgabe von Kirche in Not, eben die Kirche zu befähigen, ihren Dienst zu tun. In der Liturgie, in der Verkündigung, aber auch im Martyrium. Also all diese Aufgaben der Kirche, Die können eben besser erfüllt werden, wenn alle Menschen zusammenhelfen, wenn der ganze Leib, wir, die wir reich sind und die wir arm sind, wir sind vielleicht reich an Geld, arm an Glauben und dort ist es genau andersrum. Also, und ich finde dieser Austausch, diese Brücke der Liebe, wie das bei Kirche in Not eben heißt, die einen geben das Geld, die anderen geben das Gebet und ja, es kommt auf die Ewigkeit irgendwo auch drauf an, dann werden wir sehen, wer mehr geleistet hat, aber das steht uns jetzt hier nicht zu, das zu beurteilen, aber ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass das gefördert wird und deswegen freue ich mich auch, dass ich heute hier bin, denn es ist beim Radio Horeb, es ist ja auch nichts anderes, es geht darum, die frohe Botschaft zu verkünden und das ist ja auch in Afrika passiert.
Und genau diese wunderbare Symbiose, von der Sie gerade gesprochen haben, Geld, Gebet, jeder gibt das, was er kann, das ist ja auch das Motto des Mariathons, unser Spendenmarathon der Nächstenliebe, liebe Hörer. Sie können anrufen und weiter den Bau von Sendefrequenzen und Radiostudios in Nigeria unterstützen. Die Spendenhotline ist die 08328 921 180. Wir sammeln für Nigeria. Wir haben 10 Leitungen gerade frei. 19 ehrenamtliche Mitarbeiter warten auf Sie, freuen sich auf die Gespräche mit Ihnen und auf Ihre Spendenzusage. 08328 921 180. Das ist unsere Spendenhotline. Und jetzt wollen wir einmal einen gerade auch hier in Deutschland sehr bekannten Priester aus Nigeria zu Wort kommen lassen, der auch Ihnen, liebe Hörer von Radio Horeb, durch mehrere Sendungen bei uns bekannt ist, Monsignore Obiora Ike. Er war bei Ihnen, Herr Ripka, vor kurzem zu Gast. Hören wir, was er über die aktuelle Situation der katholischen Kirche in Nigeria gesagt hat.
Man muss zunächst einmal Gott danken, dass wir eine Kirche haben. Denn die christliche Botschaft ist über 2000 Jahre und ist von Land zu Land, von Ort zu Ort immer gegangen. Mal mit Kreuzigung, mal mit Verfolgung, mal mit Märtyrertum, auch mal auch mit Triumphalismus. Die Geschichte der Kirche in Nigeria ist seit 130 Jahren, wo die ersten Missionare zu uns kamen. Und diese Kirche, möchte ich sagen, ist eine bekennende Kirche. Ist auch eine lebendige Kirche. Ist auch eine evangelisierungstendenzierte Kirche, wo viele Leute wollen zu Christentum überkehren, von afrikanischen Religionen, von Menschen, die gar nicht von Gott wissen. So, es ist eine Kirche im Wachstum, was die Quantität geht. Man denke, Nigeria, ein Land mit über 56 Diözesen. In nur 100 Jahren. Ein Land von 210 Millionen Menschen mit fast die Hälfte Christen und die Mehrheit Katholiken. Also es ist ein Land, wo man wirklich sagen kann, Gott sei Dank, dass wir die Botschaft Jesus Christus hier in diesem Land haben. Denn da geht es um Menschenwürde, da geht es um Identität, da geht es um Unterstützung und Versöhnung, da geht es um Liebe und den ganzen Inhalt von der christlichen Botschaft. Zwar ist diese Kirche bedroht, denn wenn wir in Nigeria viel Muslimen haben und auch noch in neuester Zeit terroristische Gruppen innerhalb der islamischen Gruppe haben, wie Boko Haram oder die Fulani-Dschihadisten, hat die Kirche es nicht mit leichten Situationen zu tun. Zunächst einmal muss die Kirche die Botschaft verkündigen. Wir haben ein Land, wo zum Beispiel die Armut immer noch so weit verbreitet ist. Und die Kirche ist Teil dieses armes Land. So, die Mitglieder sind arm, sind arbeitslos, sind Jugendlichen. Wobei von Jugendlichen über 80% der Bevölkerung sind immer noch unter 30 Jahren alt. So, es ist ein Land, wo die Kirche sich, man könnte sagen, sich viel verspricht. Denn die Botschaft Jesu Christi ist ein Versprechen, ist aber eine solide Versprechen, wo man den Glaube einsetzen, einpflanzen müsse. Vielleicht auch primäre Evangelisierung, denn viele Leute haben noch nie von Jesus gehört. Die Tatsache, dass wir bedroht werden, ist ein Teil der Geschichte. Denn die Feiern der Kirche, die Bekennen der Kirche, die Zeugnisablegen der Kirche ist auch die andere Seite. Und da sind wir als Kirche wirklich stark und interessiert, weiterhin diese Botschaft Jesu Christi nicht nur bei uns, sondern missionarisch auch weltweit zu tragen. Das ist unsere Sendung.
Das sagt Monsignore Obiora Ike aus Nigeria über seine katholische Kirche in Nigeria. Und Herr Ripker, wir haben eben gehört, es ist eine sehr junge Kirche vom Durchschnittsalter. Und es hört sich so an, als wäre die katholische Kirche in Nigeria im Aufbruch und sehr missionarisch unterwegs. Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Ja, absolut. Das kann ich nur unterstreichen. Also es ist auch eines der größten Seminare der Welt, das Bigard Memorial Seminary. Das ist in Nigeria und dort werden derzeit um die 850 Seminaristen ausgebildet. Also das ist schon ein starkes Zeichen. Also wenn man so schaut, wie viele Seminaristen oder wie viele Priester in unseren Diözesen so geweiht werden im Durchschnitt, es ist ein Hoffnungszeichen. Und es ist auch dieser ganz, ganz alte Satz von dem römischen Schriftsteller Tertullian, der eben sagt, dass er das eben dieses das Blut der Christen, der Same für die Kirche ist, so sinngemäß übersetzt. Und ich finde, das spielt da zusammen und das sieht man da auch sehr wunderbar. Also die Priesterseminare sind voll. Die Menschen gehen nicht in die Kirche, weil sie dort gesellschaftlich anerkannt sein wollen, weil sie dort zu sehen sind, sondern weil das ihr Leben ist. Und das strahlt aus, das bringt Berufungen hervor und ich denke, das könnte ja auch ein Exportschlager werden für die ganze Weltkirche.
Ja, diese natürliche Religiosität, die den Afrikanern, also nicht nur Nigeria, sondern wirklich den ganzen Afrikanern in ihre DNA gelegt ist. Das ist also schon sehr, sehr bewundernswert.
Ja, und auch die Leiterprüfte.
Ja, das kommt noch dazu. Und aber trotzdem sagen sie nicht, betet dafür, dass das Leid aufhört, sondern betet dafür, dass wir das Leid gut überstehen.
Genau.
Das ist wirklich wunderbar, ja. Wie sieht denn jetzt Ihre Arbeit vor Ort aus, Herr Ripker, die Arbeit von Kirche in Not? Welche Projekte unterstützen Sie denn und wie wird denn da der Kontakt hergestellt? Wie kommen die Anfragen zu Ihnen?
Also Kirche in Not ist ja ein pastorales Hilfswerk, das heißt, wir helfen seelsorgerischen Projekten in allererster Linie. Es gibt humanitäre Ausnahmen in Krisen, in großen Kriegsgebieten im Nahen Osten ging es um das Überleben der Christenheit an sich und deswegen wurde da auch humanitär geholfen, jetzt auch in der Ukraine. In Afrika oder in den meisten der 140 Ländern, in denen Kirche in Not weltweit hilft, geht es, wie gesagt, primär um die Seelsorge. Seelsorge ist die Aufgabe der Kirche, der Seelsorger. Das läuft klassischerweise so ab, dass ein Priester, eine Ordensfrau, ein Laie einen Bedarf eben feststellt. Also dass sie zum Beispiel sagt, ich komme nicht mehr zu meinen Gläubigen in das Dorf, weil mein Auto kaputt ist. Ich brauche ein neues Auto. Oder ins Seminar regnet es rein oder wir brauchen überhaupt ein neues Seminar. Dann geht diese Bitte an den Bischof oder an den Nuntius des Landes und der entscheidet dann, beziehungsweise der sieht dann, ob diese Anfrage gerechtfertigt ist. Weil es gibt ja sehr viele Priester, die keine Kontakte nach Deutschland haben. Dann gibt es ein paar wenige, die haben Kontakte in den Westen und die können die natürlich anzapfen. Und das ist eine große Ungerechtigkeit, wenn die einen eben diese Verbindungen haben und die anderen eben nicht. Und deswegen ist es die Aufgabe des Bischofs, da wirklich zu sagen, okay, der hat Bedarf oder der hat eigentlich vielleicht noch andere Quellen. Und dann wird diese Bitte an unsere oder dieser Antrag an unsere Zentrale weitergeleitet. Die ist in Königstein bei Frankfurt. Dort wird überprüft, passt es zu den Regularien, ist noch Budget da. Und wenn alles passt, dann wird es relativ schnell ausbezahlt. Dann gibt es natürlich auch eine Berichterstattung der Projektpartner. Also das heißt, es muss dann auch Fotos geschickt werden, es müssen Rechnungen geschickt werden, dass das Geld auch richtig verwendet wird. Die Projektreferenten fahren hin, schauen sich das an, nehmen manchmal auch Journalisten mit, damit wir darüber berichten können. Ja, und Kirche Not macht auch keine Dauerprojekte, sondern Projekte, wenn die abgeschlossen sind und wieder dann vom gleichen Priester oder für die gleiche Sache ein neues Projekt ansteht, muss das wieder neu beantragt werden. Also wir vermeiden sowas wie langfristige Dauerprojekte, weil es können sich tatsächlich Bedürftigkeiten ändern und so funktioniert das bei Kirche in Not.
Herr Ripker, wenn man jetzt mit Afrikanern spricht, ist es Ihnen immer sehr wichtig, dass Sie hier in Deutschland nicht als Bettler oder Almosenempfänger wahrgenommen werden. Sie wollen viel mehr Unterstützung zur Selbsthilfe. Erleben Sie das auch bei Ihren Projekten, dass es Ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass man Ihnen Anschubhilfe gibt, aber Sie wollen selber etwas auf die Beine stellen?
Ja, weil es ist ja auch so, dass wenn ein Kardinal zu uns kommt, wenn ein Priester aus Afrika zu uns kommt, dann fühlen wir uns in allererster Linie geehrt, weil wir da jemanden sehen, treffen, der wirklich aus dem Sturm kommt, sage ich jetzt mal. Das heißt, das ist schon mal auf Augenhöhe und Kirche in Not versteht sich da auch eher als dienend, denn der Bedarf wird da festgestellt eben in diesen Ländern. Es geht darum, dass die Kirche dort arbeitet. Die Kirche ist ja keine westliche Kirche. Die Kirche ist ja nicht eine europäische Erfindung, die dann Niederlassungen oder sowas wie Zweigstellen in Afrika hätte, die irgendwie untergeordnet werden. Nein, das ist alles auf einer Ebene. Und es ist halt Armut in diesen Ländern. Es ist Ungerechtigkeit und deswegen Armut. So rum muss man das sagen. Und wir versuchen da eine gewisse Umverteilung, die freiwilligerweise stattfindet, die Menschen hier geben und dort wird es gebraucht, stattfinden zu lassen. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, dass irgendwie die Erfolgreicheren den weniger Erfolgreichen helfen. Ich finde, es ist auch eine, wenn man sich wirklich wie die Kirche als einen Leib vorstellt, ist es einfach eine Umverteilung, ein Fluss der Liebe, der eben da stattfindet und das ist ganz wichtig und ich denke, das hat nichts mit Unterstützung in dem Sinne zu tun, dass wir denen sagen müssen, wie es geht.
Jetzt sammeln wir hier bei Radio Horeb beim Mariathon, unserem Spendenmarathon der Nächstenliebe für neue Radiostationen und Sendefrequenzen in Nigeria. Sie dürfen auch gerne weiter anrufen, auch wenn die Sendung sehr spannend ist. Die Nummer ist die 08328 921 180. 7 Leitungen sind gerade frei und ich sage schon mal ein recht herzliches Vergelt's Gott für 634.000 Euro, die Sie schon für Nigeria gespendet haben. Und insgesamt haben wir in diesen jetzt bisschen über 2 Tagen schon 1,8 Millionen gesammelt. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott dafür, liebe Hörer. Aber Herr Ripka, jetzt könnte man ja sagen, ihr sammelt für Radiostationen und Sendefrequenzen. Warum sammelt ihr denn nicht für humanitäre Hilfen? Die bräuchten die Menschen vor Ort doch dringender. Herr Ripka, wie sehen Sie diese Aussage? Vielleicht auch, weil Sie ja auch selber nicht humanitär helfen, sondern eben pastoral.
Also selbstverständlich wird humanitäre Hilfe gebraucht. Wir wehren uns immer so ein bisschen dagegen, dass die wichtiger wäre. Also sie ist vielleicht, klar, erstmal drängend. Hunger, medizinische Unterversorgung ist natürlich ein extremer Mangelzustand, den man bekämpfen muss. Aber da gibt es ja auch sehr viele Hilfswerke, die das super machen. Also es gibt da, Bischöfe sagen immer wieder zu uns, wenn ich ein Krankenhaus, wenn ich eine Wasserpumpe, irgendwie so etwas bauen möchte, dann weiß ich, zu wem ich gehen kann, da habe ich die große Auswahl von den Hilfswerken. Und die machen auch hervorragende Arbeit, die auf gar keinen Fall unterlassen werden sollte. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, eben ein katholisches Radio aufzubauen oder kontemplative Ordensschwestern zu unterstützen, ja, wo gehe ich dahin? Da kann ich dann eigentlich nur zur Kirche in Not gehen. Aber wenn wir uns jetzt wieder erinnern, was wir am Anfang gesprochen haben, diese großen, die Ursache dieser Armut ist ja eigentlich eine Unversöhntheit zwischen den Menschen. Und wenn Jesus immer vom Nächsten spricht, dann heißt es für mich, dass es nicht darum geht, dass auf Makroebene, also auf politischer höchster Ebene etwas stattfinden soll, sondern dass die Nachbarn miteinander reden sollen, die Menschen, die sich begegnen. Und ich denke, wenn man fest im christlichen Glauben verwurzelt ist, dann hat man auch die Kraft, auf den zuzugehen, der vermeintlich mir Leid zugefügt hat. Also so Dinge wie Nächstenliebe, Feindesliebe, Versöhnung, das wird in der heutigen Welt nicht gepredigt. Es geht nur noch um Isolation, um Rache, um gegenseitiges Fertigmachen des Rechtes Stärkeren. Das ist aber nicht christlich. Und wenn so etwas durch die Kirche, auch durch ein kirchliches Radio verbreitet wird, ändert das die Herzen der Menschen und das ändert dann das ganze Land. Das dauert natürlich ein bisschen, aber da kann man jetzt wirklich nicht sagen, dass diese Haltungsänderungen der ganzen Bevölkerung unwichtiger wären als humanitäre Hilfe. Also kein Komparativ, beides ist wichtig. Das eine ist sogar, wenn man es modern sagen will, etwas nachhaltiger.
Und um diese Aussage noch einmal zu untermauern, hören wir jetzt noch einmal Monsignore Obiora Ike, wie wichtig Radio und christliche Medien im Allgemeinen für Nigeria sind.
Jesus ist der erste Verkündiger, Verkündigung des Wortes. Die Media spielt eine wichtige Rolle in der Verkündigung des Wortes. In früheren Zeiten musste man zur Kirche gehen, sitzen vor dem Führen, die Predigt und gehen nach Hause oder lesen auch und sonstiges. Heutzutage kann man das alle durch die Media bekommen. In afrikanischen Ländern ist die Media zwar nur, ob das eine Regierungsangelegenheit. Nun wissen wir, auch wegen Covid, dass Menschen die heilige Messe per Fernsehen mitfeiern können. Afrikaner sitzen zu Hause, denken im Sinne, die Messe mit teilnehmen zu können. Sie brauchen auch Media und Media-Infrastruktur. man braucht Television, man braucht Radio. Denn damit kann man auch die frohe Botschaft aussenden. Die Aufgabe Jesu ist, geht hinaus in die ganze Welt, verkündet die frohe Botschaft. Wie verkünden? Ein Modell, ein Instrument ist die Media. Viele afrikanische Länder haben kein Radio Horeb oder Radio Maria oder Radio Vatikan oder Radio Kölner Domradio und können nichts vom Radio hören, außer was die Muslime in Nigeria machen. Die besitzen die Staatsapparate und benutzen es für Verkündigung des islamischen Religions. Und die Christen, die haben nicht diese Möglichkeiten. Daher ein Appell, aber auch noch unsere Freude, wenn in Europa etwas Geld übrig ist, dass man das einsetzt in Aufbau von Radiosendungen in afrikanischen Ländern, die Infrastruktur und auch noch die Ausbildung der Menschen, die den Journalismus und die christlichen Medien machen. Das ist der Weg der Zukunft. Das ist der Weg der Kirche. Der Papst benutzt diese Mittel sehr oft und gut. Und viele Diözesen in Europa tun das. Afrika ist zwar zurück, dennoch sind wir nicht arm. Wir sind, seien wir reich in dieser Freude in Religion, in dieser Freude in Gott, Freude in der Familie, in die Kinder, die wir haben, in die Schönheit dieses Zusammenseins, auch wenn wir herausgefordert sind, zum Beispiel durch islamische Randaliererei und islamischer Fanatismus und Boko Haram. Und diese Sachen, diese tödlichen Gruppen, die fanatisch und der Religion auch instrumentalisieren. Wir bleiben in einer Gemeinschaft unserer Kirche und unserer Freundschaft. Und aus Nigeria dürfen wir euch allen, unsere Freunde in Europa, Mut machen. Wir in Afrika segnen euch, unsere geliebten Freunde, ganz weltweit in Radio Horeb und die Zuhörer in Radio Maria. Wir segnen euch, wir freuen uns mit euch. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Soweit Obiora Ike. Er ist Monsignore und ein ganz bekannter Priester aus Nigeria, auch hier in Deutschland. Sie kennen ihn auch von Sendungen hier bei Radio Horeb. Und das eben hat er gesagt, als er bei Kirche in Not zu Gast war. Und zu Gast ist heute von Kirche in Not der Geschäftsführer in Deutschland, Florian Ribker. Und wir sprechen über Nigeria. Herr Ribker, die katholische Kirche in Nigeria ist ja nicht nur wichtig zur Verkündigung des Glaubens, sondern auch für Bildung und Information in Gesundheitsfragen. Wenn wir nun an das Thema Beschneidung von Frauen denken oder eben auch an AIDS-Hilfe, da ist die katholische Kirche auch ganz, ganz wichtig. Kann hier gerade auch ein katholisches Radio helfen, dass da die Aufklärung bei den Menschen besser ankommt?
Ja, selbstverständlich, weil also das Radio ist einfach das Medium in ärmen Regionen, in unwegsamen Regionen, denn eine Zeitungszustellung ist, glaube ich, im Busch nicht so möglich, wie man sich's bei uns in den Großstädten vorstellt. Internetverbindungen sind da, werden immer besser, aber sind bei weitem nicht flächendeckend. Und auch das Fernsehen, das ja auch ein Rundfunkmedium ist, ist nicht so erfolgreich wie das Radio. Denn einen Fernsehapparat kann sich in armen Ländern fast niemand leisten. Für wenige Euro oder für wenige, ja, im Gegenwert in der Landeswährung eben, gibt es dann schon ein kleines Radio. Und das zeigt somit, dass das Radio jetzt nicht wie bei uns eines von vielen Kommunikations- oder Unterhaltungsmedien ist, sondern oft das einzige. Und da wird zum einen, wenn das von kirchlichen Stationen betrieben wird, das Wort Gottes verkündet. Da werden Zeugnisse, Glaubenszeugnisse vermittelt, die den Menschen Mut machen, aber eben auch Informationen vermittelt. Und Information ist ja immer auch das Mittel gegen Vorurteil, gegen Radikalisierung, aber auch jetzt die Themen, die Sie angesprochen haben, also auch die Gesundheitsthemen. Wie verhalte ich mich? Was ist gesund für mich? Was kann ich tun, damit AIDS sich nicht weiter ausbreitet? Was mache ich, wenn in Corona-Zeiten? Was ist denn da zu tun? Gibt's eine Gefahr? Gibt's keine Gefahr? Was muss ich machen? Wie kann ich mich schützen? Was ist zu tun, wenn der Fall der Fälle eintritt? Man stelle sich vor, man hätte diese Informationen nicht. Wir in Deutschland leiden ja an einer Informationsflut, einem Informations-Overload, kann man ja manchmal so sogar sagen. Egal wo man reinschaut, man wird zugedeckt. Das ist in Afrika ganz anders. Also man möge sich vorstellen, man bekommt überhaupt keine Information. Dann ist man natürlich Menschen, die von außerhalb kommen und einen manipulieren wollen, auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass Radios genutzt werden. Und wie gesagt, die können 24/7, also den ganzen Tag, jeden Tag der Woche senden. Da kann neben der Evangelisierung, neben der Glaubensverkündigung auch viel Information stattfinden. Und das ist überlebensnotwendig für die Menschen dort.
Sie hören es, liebe Hörer, wie wichtig Radio in Nigeria ist und vor allem ein katholisches Radio. Und das können Sie weiter voranbringen mit Ihrer Spendenzusage. Rufen Sie an. Die Nummer ist die 08328 921 180. 12 Mitarbeiter warten, dass Sie anrufen und uns eine Zusage geben, dass Sie auch dieses Radio in Nigeria unterstützen. Seien Sie missionarisch, helfen Sie unseren Brüdern und Schwestern in Nigeria. Herr Ripker, zum Schluss der Sendung. Sie sind heute das erste Mal bei Mariathon hier bei uns zu Gast. Es ist der 10. Mariathon. Was haben Sie denn in den letzten Tagen hier im Walderschwang erlebt? Was sind Ihre Eindrücke vom Mariathon?
Also ich finde es schon sehr beeindruckend, weil dieses Commitment, also diese Hingabe an das Projekt des Mariathon bei allen Mitarbeitern sehr sichtbar ist. Und das ist auch, erinnert mich auch immer wieder an die Arbeit bei Kirche in Not. Also es gibt bei Ihnen und auch da bei Kirche in Not bei uns eigentlich keine Mitarbeiter, die Sache nicht von ganzem Herzen mittragen würden. Und auch die Menschen, die hier spenden, sind auch wie die Wohltäter von Kirche in Not, die eben auch verstehen, dass die Glaubensweitergabe, die pastoralen Projekte, die Kirche, wenn man die befähigt, ihre Aufgabe zu machen, dann ist das also nicht nur ein gutes Gefühl, das man bekommt beim Spenden, sondern es ist wirklich auch man tritt ein eben in diesen Austausch, in diese Brücke der Liebe, wie es eben unser geistiger Assistent, der Pater Martin Barter aus Königstein immer wieder sagt. Das ist diese geistige Liebe, diese geistige Brücke der Liebe, in die wir da immer wieder einsteigen. Wir geben unser Geld, wir geben unsere Liebe in Form unseres Geldes, damit eben dort die Kirche arbeiten kann. Die Gläubigen dort nehmen das sehr wohl wahr, woher das Geld kommt. Die Dankbarkeit ist groß. Sie wird nicht durch Geld zurückgegeben, was sehr gut ist für uns, sondern in Form von Gebeten. Und die können wir brauchen, denn auch bei uns, wir wissen es, seit ein paar Jahren ist es nicht mehr alles immer nur rosig. Wir brauchen diese Gebete. Auch bei uns muss sich vieles wieder zum Guten verwandeln. Aber ich glaube an die Macht des Gebetes. Und wenn ein ganzer Kontinent für einen betet, ich glaube, wir müssen den Kopf nicht hängen lassen. Und ich denke, Aktionen wie Mariathon sind da ein sehr, sehr schöner und ein sehr sichtbarer und vor allem hörbarer Ausdruck von dieser Brücke der Liebe, wie sie eben von uns hier auch ausgeht. Also ich bin schwer beeindruckt.
Vielen Dank, und das ist auch ein schönes Schlusswort. Liebe Hörer, tun Sie sich einen Ruck geben, helfen Sie mit, geben Sie Euros, um die beste Währung der Welt, ein Gebet, zurückzubekommen. Ist das nicht ein toller Kauf, den Sie da tätigen können? Ich glaube, was Besseres können Sie nirgendwo bekommen. Herr Ripker, ich sage recht herzlichen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Alles Gute und Gottes Segen für die weitere Arbeit von Ihnen und von Kirche in Not. Und wir bleiben weiter gut freundschaftlich verbunden und ziehen am gleichen Strang für die Evangelisierung in der Welt. Bleiben Sie bei uns, liebe Hörer, bei uns geht's jetzt auch gleich weiter im Programm. Sie können weiter anrufen mit der 08328 921 180. Tun Sie Ihre Nächstenliebe den Brüdern und Schwestern in Afrika schenken durch eine Spendenzusage. Ein recht herzliches Vergelt's Gott, sagt Ihnen Ralf Obmann dafür.